Die Lohnarbeit, das war früher mal ein Gegenstand der Kritik. Kampf dem Lohnsystem hat es da auch mal geheißen bei den ganz alten Sozialisten. Und das hatte einen Grund, einen guten Grund, nämlich der Lohn, und das jedenfalls, hat sich bei aller Verwandlung des Proletariers zum Bürger überhaupt nicht verändert. Der Lohn ist die negative Größe der Wirtschaft. Den Lohn zu erwirtschaften ist nicht der Zweck der Unternehmen. Der Lohn ist Kost, der Kostenfaktor Arbeit verringert in dem Maß, in dem er kostet, den Betriebserfolg. Und der Standpunkt des Betriebserfolgs verlangt es heute wie früher, die Leute, die die Arbeit machen, möglichst gering zu entlohnen und dabei möglichst lang und ergiebig und ausgiebig auszunutzen. Dass dem so ist, ist der Grund, warum es eben früher mal ein Proletariat gegeben hat, das sich nicht ernähren konnte, das sich, jedenfalls in seiner Gesamtheit, tatsächlich nicht über Wasser halten konnte. Und es hat seinen Grund erstens in der Niedrigkeit der Löhne, was ich gerade schon angesprochen habe, zweitens in der Länge des Arbeitstags, Menschen sind in wenigen Jahren vernutzt gewesen, und es hat drittens den Grund darin, dass der Lohn nicht für den Lebensunterhalt bezahlt wird, für den der Lohnarbeiter die Arbeit verrichtet. Er braucht Lohn, um davon zu leben, aber bezahlt wird der Lohn nach einem völlig anderen Kriterium, als danach, ob der Mensch davon leben kann. Bezahlt wird er nach dem Gesichtspunkt, ob und wie viel Arbeit ein Unternehmer gerade brauchen kann und zu welchem möglichst niedrigen Preis man die Arbeit kriegen kann. Nimmt das Bedürfnis des Unternehmens nach Arbeit ab, entfällt der Lebensunterhalt. Nimmt es zu, entfällt die Freizeit. Dann wird 40 Stunden und länger gearbeitet, im anderen Fall findet Kurzarbeit statt und die Leute können gar nichts verdienen. Das Kriterium der Lohnzahlung, wie gesagt, ist rücksichtslos gegen den Zweck Lebensunterhalt für den, der die Arbeit macht, seinen Lohn braucht. Und die Rücksichtslosigkeit, die schlägt sich darin nieder, dass die arbeitende Klasse, so wie sie im Manchester-Kapitalismus dagestanden ist und so wie sie auch heute noch rein ökonomisch gesehen dasteht, sich allen Ernstes durch ihre Arbeit nicht reproduzieren kann. Der große Unterschied ist, dass die bürgerliche Gesellschaft den Gegensatz der Arbeiterklasse zum kapitalistischen Gemeinwesen losgeworden ist. Wodurch? Die große Karriere hat die Klasse eigentlich beim Staat gemacht. Die veränderte Stellung besteht darin, dass die Arbeiterschaft nicht mehr, wie sagen wir Mitte des 19. Jahrhunderts, eine rechtlose, halb außerhalb der Gesellschaft stehende Unterschicht gewesen ist, der ein Staat der Unternehmer gegenübergestanden ist. Ein Staat der Junker, der Grundherren, der Fabrikherren. Der Staat ist inzwischen zum Staat aller Bürger geworden und hat den Arbeiterstand als einen ehrenwerten Stand, der genauso Bürger ist wie die anderen, anerkannt und gewissermaßen bei sich aufgenommen. Dies hat, man muss daran erinnern, die Staatsmacht nicht aus Menschenliebe oder demokratischen Überzeugungen oder Mitleid mit dem armen Proletariat gemacht, sondern aus Einsicht, dass dieses Gemeinwesen nicht überleben kann, dass diese Wirtschaft nicht florieren kann, dass die Gewinne nicht sprudeln können auf Dauer, wenn das Gemeinwesen den ewigen Kampf nicht los wird, und wenn es den Ruin der Arbeiterklasse nicht aufgibt oder aufhört. Wenn also sich das Gemeinwesen die Rolle, die das Proletariat spielt und die es im Grunde nicht verträgt, nicht so modifiziert, dass die Sache aushaltbar wird. Der Geschichte hat sich der Staat angenommen und hat den Arbeiter zum Bürger gemacht und ihn mit Rechten versehen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite: die Rechte haben den Arbeiter nicht ernährt. Die Rechte haben seine Lage juristisch verbessert, aber tatsächlich nicht. Und deswegen ist die Lebensunfähigkeit dieser Klasse eine zweite Abteilung von Staatsaufgabe geworden. Der Staat kümmert sich um die notwendigen, immer wieder, also in jedem individuellen Arbeiterleben eintretenden Notlagen, und richtet Versicherungen ein, mit denen vorgesorgt wird für die Phasen, in denen der Arbeiter, der ja ein Besitzloser ist, nichts verdient, also sofort in der Gosse landen würde, wenn für ihn nicht für die Phasen des Nichtverdienens vorgesorgt würde. Dieses jetzt, um es kurz zu sagen, gilt als die große Errungenschaft. Es ist der Kern dessen, was man heute Sozialstaat nennt und wo man sich Sorgen macht, dass ein Abbau stattfinden könnte des Sozialstaats. Man muss aber im Auge behalten, dass diese Großtat, die große Tat des Sozialstaats für die Reproduktion, für die Überlebensfähigkeit der Lohnarbeiter zu sorgen, in gar keiner Weise ein Geschenk an diese Klasse ist. Noch nicht mal ein Geschenk, das notgedrungen gewährt wird, weil sie sonst rebellisch wäre. Sondern geschenkt, besser geliehen, hat der Staat diesem Kollektiv eigentlich nur seine Gewalt. Mit der hat er es gezwungen, in Zwangskassen Geld einzuzahlen, aus dem Lohn, den sie kassieren, um den Lohn, der an und für sich nicht zum Lebensunterhalt taugt, durch Zwangsbewirtschaftung für die Gesamtheit dieses Kollektivs dann doch dafür tauglich zu machen. Das hat natürlich einen Effekt. Wenn vom Lohn, wie wir heute hören, um die 50% eingesammelt werden, um die Arbeitslosen, die Renten, die Kranken und die Pflegekasse zu bestücken, dann ist die zwangsweise Vorsorge, die diesem Kollektiv abverlangt wird, übrigens durch Zwang, weil man weiß, wenn man es ihnen überließe, dann würde diese Vorsorge nicht stattfinden. Dazu reicht der Lohn nämlich nicht. Die erzwungene Vorsorge jedenfalls, um einen Satz fertig zu machen, die erzwungene Vorsorge hat einen Effekt, sie verallgemeinert dann aber auch die Knappheit in dem gesamten Kollektiv. Jeder kriegt bedeutende Abzüge vom Lohn, damit die notwendig eintretenden Phasen der Erwerbslosigkeit, damit die dann aus den Staatskassen überbrückt werden. Also der große Fortschritt des 20. Jahrhunderts, die Sozialkassen, ist ein einziger Fortschritt in Sachen staatlichem Zwang oder quasi Zwangssozialisierung des Lohns zugunsten der Funktion des Lohns, nämlich das Überleben der Klasse zu gewährleisten. Kampf um Rechte heißt, die Organisation der Arbeiterschaft, einer Belegschaft, meistens der gesamten nationalen Arbeiterschaft, diese Organisation tritt an den Staat heran und verlangt von ihm, er solle der Freiheit des Unternehmers Grenzen setzen und damit Schutzbestimmungen für die Lohnabhängigen durchsetzen. Das ist passiert. Der Kampf um Rechte war erfolgreich, gar kein Zweifel. Der Staat hat Arbeiterrechte erlassen und organisiert. Und jetzt ist der Arbeiter ein in jeder Hinsicht berechtigtes Wesen. Worin bestehen diese Rechte? Na, zum Beispiel in der Begrenzung des Arbeitstags. Es gibt eine gesetzliche Schranke, 8 Stunden, 40 Stunden in der Woche. Es gibt eine Pflicht, gesetzliche Pflicht, dass Urlaub gewährt werden muss. Es gibt die gesetzliche Pflicht, dass der versprochene Lohn auch bezahlt werden muss. Es gibt gesetzliche Auflagen, den Arbeitsschutz betreffend. Und all das ist wirklich erreicht worden. Es ist nur so. Und da wird die Sache dann schon wieder happig. Da nun mal die Abhängigkeit des lohnarbeitenden Menschen von dem Unternehmer, der mit seiner Arbeit was anstellen mag und einen Gewinn damit machen kann. Wenn die Abhängigkeit nicht beseitigt wird, und die wird natürlich nicht beseitigt durch irgendwelche Rechte, die der Arbeiter in diesem Verhältnis genießen soll, dann wird es für den Arbeiter selber fraglich, ob er sich nicht schädigt, wenn er diese Rechte in Anspruch zu nehmen versucht. Wer heute in einem Betrieb ist und sagt, ich darf Überstunden ab der 10. verweigern. Wer sagt, ich bestehe aber darauf, dass mein Urlaub zu der Zeit sein muss, wo ich ihn mal angemeldet habe. Die Frau, die darauf besteht, dass sie 7 Wochen vor der Geburt in Mutterschaftsurlaub darf. Alle die müssen die Abhängigkeit von ihrem Unternehmen fürchten, für das sie durch das Inanspruchnehmen ihrer Rechte ja unattraktiv werden. Es gibt in der Volkswirtschaftslehre und inzwischen längst in der politischen Debatte Vertreter, die mit größter Selbstverständlichkeit den ungeheuerlichsten Zynismus vertreten, der nämlich sagt, jedes Schutzrecht der Arbeiter ist bloß eine Diskriminierung dieses jeweils geschützten Teils der Arbeiterschaft auf dem Arbeitsmarkt. Wenn Frauen Mutterschaftsurlaub kriegen, dann werden sie weniger eingestellt. Und wenn sie eingestellt werden, dann kriegen sie weniger Geld gezahlt. Wenn die Alten Kündigungsschutz genießen, dann stellt sie keiner mehr ein. Inzwischen gilt richtig der Satz, Arbeiter kann man durch Rechte gar nicht schützen. Denn wer sie zu schützen versucht, schädigt sie bloß. Der Satz ist zynisch, wenn man ihn von dem Katheder eines Volkswirtschaftslehrers an der Universität hört. Aber man soll ihn lieber mal nicht nach dem bösen Willen, nach dem herzlosen Gehalt, sondern nach der Seite seiner Wahrheit hinnehmen, und da würde ich ihn unterschreiben, so furchtbar ist es. Die Gewerkschaft ist die, wie es früher hieß, ja, ich benutze jetzt die alten Worte, um sie auch zu kontrastieren mit der Gegenwart, ist die Kampforganisation der Arbeiterklasse. Sie ist die sie ist der Zusammenschluss der Arbeiter, die nur durch kollektive Arbeitsverweigerung überhaupt dazu sowas wie einen Vertragspartner gegenüber der Macht des Eigentums, gegenüber der Macht der Fabrikherren geworden ist und werden konnte, weil jeder einzelne Arbeiter, der sich da anbietet, absolut wehrlos ist und in jedem Fall immer nur nehmen muss, was die andere Seite einfach hergibt. Sie mussten sich zusammenschließen, um Druck auszuüben. Allerdings, die Gewerkschaften, vielleicht wussten sie es bei ihrer Gründung noch gar nicht, aber ihr Zweck ist selber schon eine verschobene Sache, deren Fehler, wenn man so reden möchte, deren Fehler im Lauf der Zeit immer deutlicher geworden ist. Die Gewerkschaften wurden gegründet und wehren sich gegen die Macht des Kapitals, für sich Arbeit verrichten zu lassen, damit der Unternehmer einen Gewinn hat und dafür den Arbeiter zu vernutzen. Vernutzen in jeder Hinsicht, schlecht bezahlen und ewig lang arbeiten lassen. Dieses feindliche Interesse wollten die Gewerkschaften aber in dem Sinn nie loswerden. Sie wollten es nie beseitigen, sondern sie haben gegen die Überlebensunfähigkeit der Arbeiterschaft für die Lohnarbeit als Lebensmittel gekämpft. Ihr Anliegen war es, innerhalb der Lohnarbeit und mit ihr sollte ein Überleben doch gehen. Also ihre große Parole war ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk. Da merkt man, die haben nicht das Verhältnis, in dem der Arbeiter da steht, kritisiert. Oder sie haben es kritisiert, aber nur als zu kleiner Anteil am Ertrag, als zu lange Arbeitsstunden. Immer mit dem Gedanken, weniger Arbeitsstunden, höhere Löhne und dann wird das Verhältnis doch passen. In dem Sinn haben die Gewerkschaften ihre Mitgliedschaft in Kämpfe geführt und darüber auch erzogen. Kämpfe, denen von Anfang an die Rücksichtslosigkeit, die es braucht, um einen gegensätzlichen, um einen feindlichen Willen zu brechen, abging und abgehen musste. Weil der gewerkschaftliche Kampf ja für das paradoxe Ziel geführt wird, das Abhängigkeitsverhältnis vom Unternehmer nach Ende der Auseinandersetzung wieder fortzuführen. Sie wollten ja das Verhältnis nicht beseitigen, dann durften sie aber auch den Gegner nie wirklich schädigen. Denn sein Geschäft sollte ja funktionieren, damit es wieder Nachfrage nach Arbeit ausüben kann. Und in dieser Klemme war die gewerkschaftliche Gegenwehr eigentlich von Anfang an. Deswegen sind die Gewerkschaften die großen Könner des Kämpfens für Ausgleich. Die kämpfen nicht fürs Interesse, wie die Unternehmerpartei für ihr Interesse kämpft, sondern der Unternehmerpartei, die ihren Egoismus betreibt, steht die andere Partei gegenüber, die den Ausgleich sucht. Und deswegen auch immer das Ideal der Vereinbarkeit von Lohn- und Gewinnmaximierung vertritt. Es müsste doch gehen, ist denen ihr Standpunkt. Und deswegen sind die Gewerkschaften die Partei, die immerzu nicht gegen den Profit, sondern gegen den überhöhten Profit, gegen den Maximalprofit ist. Sie ist nicht gegen die Ausbeutung, sondern gegen die Übertriebene. Sie ist nicht gegen die Unternehmerherrschaft, sondern gegen die Unternehmerwillkür. Gegen den sogenannten Herr im Haus Standpunkt, wie es auch heute noch gern von Ihnen gesagt wird. Und da merkt man, wenn man gegen die Willkür des Unternehmers ist, dann tritt man ein unter der Hand, in der Unterstellung, tritt man ein fürs Geschäft des Unternehmers, soweit es notwendig ist. Und je länger die Gewerkschaften Erfolge hatten, je mehr sie sich etablieren konnten in der bürgerlichen Welt, desto mehr sind die Gewerkschaften auch gegenüber ihren eigenen Mitgliedern zu Vertretern und Verteidigern des notwendigen Geschäfts, eigentlich zu den Agenten der Abhängigkeit geworden und gar nicht mehr zum Agenten des Gegensatzes gegen den Unternehmer. Heute vertreten sie die richtige Wachstumspolitik, die richtige Konjunkturpolitik, die richtige Standortpolitik für Deutschland und machen sich unter dem Titel Beschäftigung vermehren eigentlich unmittelbar den Zweck der Unternehmerschaft, nämlich höhere Gewinne zum Anliegen. Wie steht denn der moderne Arbeiter nach 100 Jahren politischer Emanzipation, nach seiner Verwandlung zum Bürger, nachdem er Rechte gekriegt hat, Vertretungsorgane anerkannt gekriegt hat, eine Sozialgesetzgebung gekriegt hat, wie steht er jetzt eigentlich da? Der Proletarier, der außerhalb der Gesellschaft steht, der verroht ist, sich als Feind der Besitzenden weiß, der ist verschwunden. Wie steht der moderne Mensch da? Und da möchte ich sagen, mit all den Rechten und Vertretungsorganen und staatlichen Zwangskassen ist der moderne Proletarier dermaßen verwaltet, wie vielleicht in der Geschichte überhaupt noch nie Menschen verwaltet gewesen sind. Alle seine seine Lebensinteressen sind offiziell geworden und aufgeteilt worden in einerseits Träume, die man ja keinem verbietet, na, dafür ist Hollywood und das Lotto zuständig, und auf der anderen Seite Ansprüche, die anerkannt werden, die gelten. Und mit den Ansprüchen, ja, die reichen gerade so weit, wie die Gesetzgebung, wie die erteilten Rechte, wie die abgeschlossenen Tarifverträge es halt immer gerade sagen. Der Satz, der Lohnarbeiter ist eine unselbstständige Existenz, er ist eine abhängige Größe vom Geschäftsgang. Der Satz kriegt jetzt eine neue Bedeutung, nämlich so unselbstständig wie die Menschen heute waren sie überhaupt noch nie, nämlich alles, worum es ihnen geht, ist von anderen verwaltet und geregelt. Wenn einem heute was nicht passt, wird er automatisch auf den Instanzenweg verwiesen. Ihm wird gesagt, für all deine Probleme ist, sofern sie berechtigte Ansprüche sind, schon vorgesorgt. Sagt einer tatsächlich, mir reicht mein Lohn nicht, dann wird es automatisch übersetzt in, ja, vielleicht bist du in die falsche Lohngruppe eingruppiert. Dann musst du dich an den Betriebsrat wenden, der rechnet das nach. Bist du wirklich falsch eingruppiert? Kannst du mehr Lohn kriegen? Bist du nicht falsch eingruppiert? Tut uns leid, dann war dein Antrag, dann hast du dich getäuscht. Oder du hast zu wenig Lohn? Ja, bitte geh in eine Abendschule und verbessere deine Qualifikationen. Oder du hast zu wenig Lohn? Mach einen zweiten Job. Es gibt auch Nebenjobs, die man annehmen kann. Oder tatsächlich, du meinst, der Lohn überhaupt ist zu niedrig. Bitte, dann wende dich an deine Gewerkschaft. Die sagt dir einmal im Jahr, was die korrekte, verantwortliche Lohnfindung ist. Das ist das, was ich meine mit rundherum verwaltet. Wir erleben seit 10 Jahren ein interessantes Phänomen. Die Arbeiterklasse ist integriert. Die Arbeiterparteien verschwinden. Die SPD möchte keine Arbeiterpartei mehr sein. Sie möchte nicht einmal mehr die Partei der sozial Schwachen sein. Sie will jetzt die Partei der neuen Mitte sein. Von der Seite, von unten, droht dieser Gesellschaft kein Aufruhr, kein Widerstand, keine Opposition mehr. Und was machen sie derweil von oben, wo sie jetzt doch zufrieden sein könnten, dass das Proletariat funktioniert? Sie demontieren Zug um Zug die sogenannten Errungenschaften und die Konzessionen, die an den rebellischen Stand gemacht worden sind, damit er brav, arbeitsam und bescheiden wird. Heute haben wir die Situation, dass man gesagt kriegt, die Rente ist nicht mehr finanzierbar, die Krankenversorgung, wie bisher gekannt, ist nicht mehr finanzierbar. Die Arbeitslosenkasse ist nicht mehr finanzierbar. Auf einmal, nachdem die Produktivität der Arbeit ums Tausendfache gestiegen ist, seit meinetwegen 1950, nachdem viel weniger Leute viel mehr materiellen Reichtum schaffen, nachdem es materiell gebrauchswertmäßig gesehen von allem viel, viel mehr gibt, soll heute nicht mehr finanzierbar sein, was damals ging. Da merkt man eines, die ganzen Konzessionen waren nur funktional berechnet. Sie waren eben nicht als Beteiligung, als Korrektur des Kapitalismus gedacht, sondern wirklich nur zu seiner Perfektionierung, damit man den widerspenstigen Stand unter Kontrolle bringt. Hat man ihn unter Kontrolle, erweist sich manches als überflüssig, was man gestern nötig fand. Ja, man kriegt die Frage immer gestellt, wenn irgendein Mensch irgendwo was kritisiert und ihm passt was nicht, dann kriegt er gesagt, wo ist die Alternative? Ich mag die Frage eigentlich nicht. Ich finde sie in der Regel unehrlich, zumindest unbedacht. Denn es ist ungut, wenn man was kritisiert hat und die Gegenfrage, wo ist die Alternative, tut so, wie wenn sie mit der Kritik gewissermaßen konform gehen würde, wie wenn sie sagen würde, ja, die Kritik ist okay, die gefällt mir schon, aber geht denn was anderes? Jemand, der so die Gegenfrage stellt, dem schmeckt die Tendenz der Kritik in Wahrheit nicht. Aber den sauberen Angriff, ich teile deine Kritik nicht, kriegt man nicht gesagt, die würde man gern hören. Dann könnte man nämlich weiterreden und sagen, du solltest sie aber teilen, denn ich habe die und die Gründe. Man kriegt quasi eine billige Konzession. Ja, die Kritik ist gut und schön, aber sind es nicht nur leere Träume? Ist es denn realitätstauglich, was du erzählst? So, und das ist die andere Hälfte. Ja, realitätstauglich ist es natürlich überhaupt nicht. Betrachte mal die Realität, in der wir leben. Es ist schon die Frage, ob man meint, dass diese Kritik stimmt und dann meint, dass eine Änderung Not tut. Diese Änderung darf man aber wirklich nicht darauf prüfen wollen, ob sie sich mit der Realität unserer freiheitlich, marktwirtschaftlichen, eigentumsordnungsmäßig geregelten Gesellschaft verträgt, ob sie in die passt. Das weiß ich auch, dass sie in die nicht passt. Und dass, wie die Dinge jetzt liegen, ich oder wir keine oder kaum Verbündete finden für das Anliegen, das braucht mir niemand zu sagen. Also, die Frage nach dem Realismus von Kritik ist albern. Denn das andere, was man meint, das Not tut, das muss man machen. Oder, wenn man es nicht gleich machen kann, das Nötige dafür tun, damit man in der Sache vorankommt. Aber sich daneben stellen und fragen, geht es denn überhaupt? Von jemand, der es gar nicht will, ist unsauber. Wenn jemand sagt, geht denn überhaupt was anderes? Oder wo ist die Alternative? Was kann man, wie könnte es denn gehen? Dann, wie gesagt, stellt er sich neben die Kritik, billigt sie und interessiert sich weiter nicht dafür und fragt dann nach der Möglichkeit der Veränderung. Und tut so, ignoriert, dass in der Kritik doch selber die Richtung dessen, was man haben will oder was man für nötig hält, erkennbar gewesen sein muss. Wenn mein Argument, der Arbeiter ist heute emanzipiert, er ist Bürger geworden, aber politökonomisch, in seiner wirtschaftlichen Rolle hat sich nichts verändert. Wenn mein Argument heißt, die wirtschaftliche Rolle ist deswegen schlimm, weil der Lebensunterhalt derer, die arbeiten, die negative Größe des Wirtschaftens ist, die Unkost, die es niedrig zu halten gilt, na, dann ist es doch ersichtlich, dass ich dafür bin, dass man eine Wirtschaft einrichtet, in der die Erarbeitung der notwendigen Lebensmittel aller der Zweck des Wirtschaftens sein soll und nicht die leidige Unkost der Gewinnerzielung.